Find Your Voice.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind heute mit uns zusammen. Und wer ist uns? Natürlich Silja Korn, unser Gast. Lavinia Knob-Walling, Moderatorin. Andreas Brüning, Moderator. Und wir sind Find Your Voice Podcast. Ich freue mich sehr, Silja, dass du heute bei uns Gast bist und wir endlich wieder, also wirklich endlich wieder über Kunst reden und nachdenken, reflektieren in einer Zeit, wo wir auch tatsächlich rausgehen können und Kunst wieder genießen können. In vielleicht noch etwas begrenzten Möglichkeiten, aber doch, es wird jetzt bald wieder passieren. Und ich habe gehört, dass du ein Podcast-Projekt planst und das mit Kunst und von Kunst durchzogen ist, lebendig werden soll. Genau, und da würde ich gerne wissen wollen, und ich glaube auch unsere ZuhörerInnen, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht kannst du auch ein bisschen zu dir sagen, weil ich denke, du hast ja eine sehr interessante Biografie. Was ich sagen kann, was ich von dir weiß, dass du eine Sehbeeinträchtigung hast, dass du blind bist, soweit ich weiß, und aber in ganz unterschiedlichen Weisen künstlerisch Aktivitäten entfaltet hast. Ich sage auch nur einige Sachen, die ich, von denen ich gehört habe, Fotografie, Malen und anderes.
Ja, ich freue mich, dass ich heute auch hier bei euch sein kann und mit euch darüber reden darf und kann. Ja, ich bin blind, aber nicht von Geburt an, sondern mit 12 durch einen Autounfall bin ich richtig erblindet. Also vorher war ich stark sehbehindert. Mit Brille konnte ich dann durch die Welt laufen, wie andere auch. Brauchte noch keinen Stock. Und mit 12 Jahren hatte ich dann diesen schweren Autounfall, der Augenbluten in meinen Augen verursacht hat. Dann habe ich dadurch so einen Augendruck bekommen. Und das wurde alles zu spät erkannt. Und als es dann erkannt worden ist, war es dann eben zu spät. Und dann bin ich nach und nach immer mehr erblindet. Bis ich dann 17 war, dann konnte ich gar nichts mehr sehen, weil der Augendruck war schwer einstellbar. Auch nicht mit Tabletten. Und somit konnten die mir eigentlich gar nicht mehr helfen, die Ärzte. Ja, und dann mit 17 hatte ich dann wieder so einen hohen Augendruck bekommen, an den ich dann völlig erblindet bin. Die hat mich dann nochmal operiert, aber es hat nichts gebracht. Und dann konnte ich auch kein Hell und kein Dunkel und keine Farben und kann nichts mehr sehen. Und ich hatte vor meiner Erblindung sehr viel schon gemalt, weil meine Eltern, die malen beide auch, also sind Hobbymaler, und haben uns Kinder da herangeführt. Und ich habe früher immer Frauen gemalt, das fand ich total schön. Und wenn ich aus der Schule kam, dann war das Erste, was ich gemacht habe, dass ich gemalt habe, um den Tag erstmal in Ruhe zu begehen. Und als ich das dann gemacht habe, bin ich dann essen gegangen und habe dann meine Hausaufgaben gemacht und habe dann weitergemalt. Und habe sogar zu den Bildern, die ich dann da gemalt habe, kleine Geschichten mir ausgedacht. Die habe ich nicht aufgeschrieben, aber ich habe dann mit den Frauen dann da geredet und jede Frau hatte dann auch eine Geschichte. Und die habe ich dann weiterverfolgt. Und dann immer weitere Geschichten dazu erfunden. Und es hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Und als ich dann langsam erblindet bin, konnte ich das ja nicht mehr so machen. Und das war für mich ganz schlimm, weil das eben, wie gesagt, für mich so eine Ausdrucksmöglichkeit war und eben zur Ruhe zu kommen. Und meine Mutter, die hat sich dann Gedanken gemacht, wie sie mir Kunst auch, also mir eine Möglichkeit geben kann, dass ich weiterhin Kunst machen kann. Hat sie dann gesagt, ich kaufe dir Ton und dann kannst du dann ja deine Figuren, die du ja gemalt hast, ja versuchen nachzubilden mit Ton. Habe ich dann auch getan, aber das war nicht so das, was ich eigentlich mit Malen hatte. Ich habe es dann gern gemacht, weil ich gemerkt habe, dass es mir schon ein bisschen weiter hilft, aber der Ton, der ging immer so unter den Fingernägeln und es hat mich sehr gestört. Also das fand ich schrecklich. Dann wurde mein Finger auch so rau und da ich ja noch nicht so gut im Braillesen war, weil ich musste es ja erstmal lernen, konnte ich manchmal dann auch die Punkte nicht mehr so gut erkennen und das hat mich natürlich noch mehr gestört und dann habe ich es nachher irgendwann gelassen. Ja, und dann hatten wir auch an der Bündschule Kunstlehrerinnen, die dann Ideen hatten, was ich machen könnte. Haben gemeint, ach, vielleicht kannst du ja Korb flechten und so eine Sachen. Aber das war auch nicht so, was mir so richtig Freude gemacht hat. Also es hat anfänglich so ein bisschen mich begeistert, aber nicht so wie das Malen auf dem Papier und da die Frauen zu malen. Ja, und dann habe ich irgendwann ganz die Kunst gelassen. Und 2008 habe ich dann wieder angefangen zu malen. Eigentlich nur, weil ich im Internet gelesen hatte, dass blinde Kinder malen. Und dann dachte ich, wenn die das können, dann kannst du das erst recht. Ja, und dann habe ich wieder angefangen zu malen. Aber das, bis ich gemalt habe, hat schon noch eine Weile gebraucht, weil ich nicht gewusst habe, wie fange ich jetzt an zu malen. Weil ich wollte ja auf Leinwände malen. Und da brauchte ich ja irgendwie ein Konzept. Und das hatte ich noch nicht. Und da habe ich einfach erstmal so angefangen. Und dann waren die Farben alle nachher vermischt. Und dann war alles in mehr Grau, in Brauntönen. Und das hat mir eigentlich nicht so gefallen. Und dann habe ich irgendwann so ein Konzept entwickelt, wie ich am besten vorgehe, dass so Farben nicht mehr so vermischen. Und dadurch war es dann so, dass die Farben nicht mehr so ineinander vermischt waren und die Bilder dann langsam auch wieder irgendwie mir auch gefallen haben. Und ja, dann habe ich irgendwann mir überlegt, dass ich unter den Farben auch gerne was mischen werde, weil ich, als ich später die Bilder angefasst habe, als sie trocken waren, dann wusste ich nicht mehr, wo rot oder blau war. Und das konnte man auch nicht feststellen, weil die Farben sich ja alle gleich angefasst haben. Und dann habe ich unter rot den Sand gemischt, unter gelb Sägespäne und unter grün Eierschalen. Oder habe dann über die Farben blau was rübergelegt. Und dann konnte ich dadurch später mehr auch erkennen wieder. Und dann habe ich auch gemerkt, dass andere das auch ganz interessant fanden. Und habe dann auch angefangen, meine Bilder auszustellen, weil ich den Menschen einfach auch zeigen wollte, dass Blinde durchaus malen können. Zwar nicht immer gegenständlich, eher abstrakt. Am Anfang habe ich auch nicht gedacht, dass ich mich mit abstrakter Kunst anfreunden könnte. Aber dann habe ich irgendwann doch gefunden, dass das viel schöner ist, weil die Menschen, die mussten sich selbst ihr Bild machen. Zwar habe ich vielleicht mit den Farben was ausgedrückt, zum Beispiel mit Blau, ja, das Meer ausgedrückt oder den Himmel, weil für mich ist Blau keine kalte Farbe, sondern eine warme Farbe, weil das für mich warm bedeutet, ein Strand und Wasser und am Meer und so. Und dann fand ich es irgendwie interessant, was die Menschen dazu selbst entwickelt haben zu den Bildern, was sie sich dabei gedacht haben. Und dieser Austausch war dann so, dass die Menschen gar nicht mehr gemerkt haben, die Person, die da malt, die die Ausstellung hat, die ist blind. Am Anfang haben die, oh Gott, eine Blinde, wie gehen wir jetzt damit um? Manche sind auch weggelaufen, wussten nicht, wie trete ich jetzt mit der Person in Kontakt. Aber manche sind dann stehen geblieben, haben dann gefragt, haben Sie die Bilder gemalt? Habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie gefragt, ja, wie haben Sie denn diese Farbgebung dahin bekommen? Und als wir dann so uns unterhalten haben, war plötzlich mein Blindsein weg. Und da habe ich gemerkt, damit kann ich Brücken bauen und auch Hürden abbauen. Und daher habe ich dann weitergemalt. Und mir war natürlich auch wichtig, dass andere blinde Menschen da in die Ausstellung kommen. Und so, dass sie, weil ich die Bilder ja mit verschiedenen Strukturen versehen habe, konnten auch die blinden Menschen diese dann anfassen und haben dann auch spüren können, wo was ist. Und
ist das Malen etwas, was du auch auch anderen Blinden weitergibst?
Ja. Ich gebe ja auch Workshops in den letzten Jahren viel mehr als jetzt. Letztes Jahr ging es ja nicht so wegen Lockdown und so. Aber wenn der Lockdown nicht gewesen wäre, dann hätte ich öfters Workshops gegeben. Also weil manche es auch ausprobieren wollen. Blinde Menschen trauen sich manchmal da nicht so ran, weil das Thema Farbe, ja, das ist schon so eine Sache. Das sind oft Menschen, die auch wie ich spätblind geworden sind, die dann sich da rantrauen, aber das sind trotzdem immer noch ganz wenige, ja. Aber dennoch kommen sie und probieren es aus und dann merken sie, oh Mann, das ist doch gar nicht so schwierig, wenn man das Konzept, was ich mir entwickelt habe, auch ausübt, dass man eben auch sich merkt, wo, so habe ich die erste Farbe hingesetzt und dann vielleicht mit einem Finger das markiere und sich vorher vielleicht auch überlegt, wo will ich welche Farben hinsetzen. Dann kann man auch den Überblick auf der Leinwand behalten. Daher nehme ich auch immer Leinwände, die nicht so groß sind, weil dann kann man sich wirklich noch leichter eben auch konzentrieren und auch merken, wo was ist. Ja, aber viele Sehende wollen auch gerne blind malen. Und das sind einfach über eigentlich mehr Sehende, die eigentlich auch in diese Workshops kommen und dann ausprobieren wollen, wie das ist, blind zu malen. Weil die meisten Menschen wollen eigentlich immer gegenständlich malen. Und da habe ich verschiedene Beispiele. eine Frau, eine Studentin, die hatte mich viele Jahre so beobachtet. Die hatte eine Arbeit über Blinde und Kunst und Behinderung und Kunst geschrieben und hat dann Kontakt zu mir aufgenommen und hat dann gesagt, sehr, ich möchte gerne auch blind malen, können wir uns nicht mal treffen? Und da habe ich gesagt, okay, dann kam sie nach Berlin und dann hat sie ihre Augen verbunden und ich habe eben blind gemalt und sie wollte unbedingt eigentlich erst gegenständig malen, aber dann hat sie versucht, doch abstrakt zu malen und dann habe ich neu angefangen, gegenständig zu malen, weil irgendwie haben wir dann die Rollen irgendwie vertauscht, versehentlich, ja. Ich habe dann so ein abstraktes Auto gemalt, ein rosa Auto mit silberfarbenen Reifen und sie hat dann wirklich abstrakt gemalt und wir haben voneinander nicht gewusst, was jeder macht. Wir haben uns gegenüber gesetzt und hatten jeder eine Leinwand und haben dann einfach angefangen und dann haben wir uns in der Mitte getroffen und haben dann das irgendwie noch ein bisschen miteinander verbunden, also ihre Leinwand mit meiner und haben dann, also ich habe bei ihr ein bisschen Farbe raufgetan und sie bei mir. Somit, dass es nachher so ein Gesamtbild wurde. Und das habe ich dann mit weiteren Künstlern gemacht, die dann unbedingt mal wieder zu sich finden wollten. Also die haben zum Beispiel bei einem Künstler, der gesagt hat, er hat irgendwie den Kontakt zu sich selber verloren, weil er alles nur mathematisch dann gesehen hat. Also er hat seine Bilder immer mathematisch angeordnet und nicht mehr so einfach spontan. Und dann haben wir uns getroffen und haben eine große Leinwand gehabt, haben uns gesagt, hier in der Mitte treffen wir uns und haben dann die Farben aufgestellt, aber wir wussten nicht, wer welche Farbe nimmt. Also wir haben das vorher nicht abgesprochen, nur dass wir eben das Bild malen. Und was soll ich sagen? Unser Bild war ja so harmonisch, obwohl wir nicht wussten, welche Farbe jeder genommen hat, hatten wir aber trotzdem so die Farben genommen, dass es nachher zusammengepasst hat, das Bild. Also wir haben nachher dann zwei gemalt, weil er war so begeistert davon, weil er endlich sich wieder gespürt hat und einfach den Pinsel oder den Spachtel so gesetzt hat, wie es sein Gefühl ihm gesagt hat und nicht mehr, dass er überlegt hat, 3 cm so und 5 cm so, ne? Und jetzt setze ich da rot hin und da grün oder so, ne? Er hat einfach danach sein Gefühl gehandelt. Und das war echt sehr schön.
Wer wäre denn die Zielgruppe deines Podcasts, wenn du sagst, du erreichst sowohl blinde, aber auch hauptsächlich sehende Menschen als blinde, ja, Malerin?
Also ich möchte schon sehr viele Menschen, die wie ich blind oder sehbehindert sind, erreichen. Aber ich würde mich auch freuen, wenn Sehende das auch hören, weil sie vielleicht das auch dann an ihre Mitmenschen mitgeben können, die sie vielleicht dann auch kennen, die blind sind oder sehbehindert sind, dass man sowas halt auch machen kann. Also man braucht ja zu vielen einfach immer nur Mut, ne? Und man muss sich einfach nur trauen. Und wenn man das erstmal überwunden hat, über den Schatten gesprungen ist, dann ist es auch kein Problem mehr. Aber das über Schatten springen, das ist das Schwierige. Also ich habe auch 2012 und 2016 beim Breite-Festival Malworkshops angeboten und habe die Menschen dann angesprochen, Blinde wie Sehende. Und die meisten haben gesagt, nein, ich habe das letzte Mal gemalt, da konnte ich noch was sehen. Und andere haben gesagt, ich habe als Kind gemalt, aber ich kann das nicht. Und nachher wollten die gar nicht mehr aufhören zu malen, weil die es nachher so schön fanden. Also wie gesagt, da gehört einfach der Sprung in den Schatten.
Was glaubst du, hat es ihnen gegeben? Also was gibt es einem, wenn man blind ist, zu malen, emotional?
Ja, wenn man sich erstmal darauf einlässt, dass man kreativ sein kann und das, weil die Bilder ja auch, wie gesagt, abstrakt sind, kann jeder dann sehen, was er will da drin. Und er kann seine Gefühle dort reinbringen. Und das haben die auch manche anderen Blinden so gespürt. Dann haben sie das Bild ihrer Freundin oder Freund gezeigt, die sehen konnten, oder Vater, Mutter, und die haben gesagt, ja, ich sehe das und das, und haben sich dann darüber unterhalten, und ja, man hatte das Gefühl, dass sie ein Teil der Gesellschaft dann waren. Genauso wie alle anderen auch. Dass da kein Unterschied bei war.
Das heißt, Malen schafft eine Brücke, das Wort hattest du auch schon mal benutzt. Ja. Also, und damit, also Begegnung, man kann sozusagen einen Fluss überqueren und man trifft sich in der Mitte des Bildes. Wenn du jetzt mit einem anderen Maler oder Malerin arbeitest. Es hat ja auch ein bisschen was Maltherapeutisches. Ich weiß gar nicht,
was. Ja, doch.
So ein Moment kam zumindest bei mir an, dass es auch was Heilsames hat, weil es da eine Begegnungsform entsteht, die nicht durch visuell gelenkt ist, sondern irgendwie durch Wahrnehmen. Und du hast ja auch gesagt, Farben werden ähnlich ausgewählt, obwohl die nicht gesehen werden. Und die Bilder korrespondieren und es entstehen Resonanzen,
Ja.
die dann hinter die Sehenden wahrnehmen. Und für mich wäre die Frage, sehen denn auch, siehst du auch hinterher die Resonanzen oder spürst du die, wenn du darüber gehst? Oder wie nimmst du Resonanz explizit wahr?
Ja, wenn ich die später mit meinen Fingern betrachte, dann empfinde ich auch ganz viel dabei und fühle auch da, zum Beispiel, wenn ich, weil ich, wie gesagt, unter dem Blau was gemischt habe, ja, und das dann wiederfinde, dann spüre ich, ah, Mann, das ist wie, als wenn ich jetzt am Strand bin, spüre die Wellen, wenn zum Beispiel da so Wellen zu spüren sind, durch meine Finger, die ich da vielleicht blau mit den Fingern aufgetragen habe, dann kommen ja ganz andere Strukturen auch zustande. Oder wenn ich da Sand durch reingemischt habe, mit einem Spachtel oder mit einem Pinsel durchgegangen oder mit einem Schwamm, dann verändert sich das auch. Und wenn später, wenn es trocken ist, dann kommen da so Einkerbungen manchmal. Und dann kann man sich so richtig viele Fantasien draus machen. Also das könnte ein Berg dann werden oder es könnte ein Berg und Landschaft, Berg und Tal Sache werden oder einfach ein Meer oder und ja, also das ist nicht begrenzt. Es kann auch jedes Mal wieder anders sein. Also manchmal ist es auch so, ich habe sehr viele Bilder jetzt bei mir zu Hause. Wenn ich sie längere Zeit nicht betrachte, manchmal muss ich erstmal wieder mich da einfinden, was war jetzt was, also. Und dann denke ich, ah ja, das war das. Und dann kommen auch wieder diese Gefühle hoch, die ich dabei empfunden habe, als ich das Bild gemalt habe. Oder es hat sich dann auch verändert, das Gefühl. Ne? Also dass ich denke, ach, das ist gar nicht so, es fühlt sich eigentlich ganz anders. Und das passiert auch während des Malens, dass ich denke, ach, den ganzen Tag habe ich das Blau gespürt und habe es auch gehört, weil ich den Stimmen manchmal auch mit Farben versehe und so. Das passiert einfach so. Und dann hat das Blau und das Grün sich irgendwie doch verändert. Also ist dann ganz anders geworden. Und das kann auch beim Malen selber passieren, dass ich denke, ach nee, eigentlich ist das Blau gar nicht mehr so kräftig in mir. Ich müsste eigentlich mehr mit Grün versehen und mit Gelb noch und so. Und dann verändert sich das auch. Und das finde ich so spannend dabei. Weil man da auch so hantieren kann, da muss man nicht sehen können. Man kann einfach so hantieren, wie man lustig ist und kommt und kann das aus sich heraus entwickeln. Natürlich habe ich den Vorteil, ich habe meine Farben manchmal noch mit Blindschrift versehen, aber nicht immer. Und ich stelle sie auch immer eigentlich vor meiner Leinwand auf, also noch von hell zu dunkel. Aber während des Malens kann es schon passieren, dass ich die dann vertausche, weil ich dann so drin bin, dass ich dann gar nicht mehr darauf achte, dass ich sie richtig in Reihe reinstelle. Und dann kann es passieren, dass ich eigentlich ein Blau nehmen wollte, habe dann Grün genommen. Aber das weiß ja nur ich, das weiß ja der Betrachter später nicht.
Deine Bilder sind ja sehr haptisch, hast du gesagt.
Ja.
Und der Podcast, an dem du arbeitest, die Podcast-Idee, der Podcast hat es ja so an sich, dass er sehr akustisch ist, dass alles sehr, ja, über das Format Audio läuft. Was glaubst du, wie du das vermitteln kannst, dieses haptische Bild in Sprache übersetzen?
Ja, ich könnte ja, wenn ich so ein Bild male, dann erstmal könnte man ja, auf einer Leinwand macht ja Geräusche, ne, mit einem dicken Pinsel, könnte ich ja den dicken Pinsel nehmen, dann Farbe auftragen und könnte auch das mit meiner Sprache auch begleiten, was nicht zu hören ist. Könnte sagen, jetzt nehme ich den Sand und wenn ich jetzt den Pinsel darüber fahre, dann könnte man ja versuchen, ob man es dann hört, ne, oder könnte auch vorher den Sand vielleicht schütteln in den Gefäß, ne, oder wenn es eine Struktur ist, wo man da reinfasst und dann könnte ich den hin und her, zum Beispiel Sägespäne, ne, so in der Hand nehmen oder in der Schale so. Oder bei den Eierschalen zum Beispiel, die knacken ja schön. Das könnte man ja alles so akustisch dann darbieten.
Sind schöne Ideen.
Und wenn ich mit dem Spachtel durch die Farbe fahre, das hört man auch, dann macht das. Aber wenn man mit dem Pinsel macht, dann muss man natürlich ein bisschen doller, ne? Und so. Aber das ist alles möglich. Und wenn Farbe, ne, dann könnte man auch eine Tube nehmen, da macht es manchmal. Wenn es da so rauskommt, diese dicke Farbe da, ne, das Akku ist ja dick und also dann könnte man das schon machen. Und wenn man Papier zum Beispiel auffüllt, dann könnte man knistern. Ne, also das würde schon gehen, denke ich mal.
Du bist ja an dem Projekt Find Your Voice beteiligt. Andreas, möchtest du vielleicht eine Frage stellen?
Allein der Prozess, den jetzt akustisch festzuhalten, das würde ich sehr spannend finden, indem man vielleicht an bestimmten Punkten einfach diese Geräusche hört, die Silja eben dargeboten hat oder nachgeahmt hat und gleichzeitig aber auch das reflektiert, was da jetzt eigentlich passiert, welche Bilder auftauchen, was ich mit meinen Fingern sehe, welche sinnlichen Erfahrungen dabei entstehen, welche inneren Bilder auftauchen. Das würde ich spannend finden, weil das würde irgendwie so ein bisschen deutlich machen, dass die Grenzen, die wir setzen, gar nicht die Grenzen sind oder die ultimativen Grenzen sind, sondern dass sich da was verschieben kann und auch durch, sagen wir, Sinnesbeeinträchtigungen gibt es auf einmal eine andere Grenze in bestimmten anderen Bereichen, andere Wahrnehmungsmöglichkeiten. Und das sind ja dann Qualitäten, die andere in Entspannung führen oder in künstlerische Arbeit hinein bewegen. Das finde ich super. Also das, und meine Frage wäre jetzt nochmal so, ja, was ist die Intention? Ich meine, möchtest du damit Menschen glücklich machen oder möchtest du Menschen in deine Workshops, sagen wir mal, hineinbewegen, dass die auch diese Erfahrung machen? Oder möchtest du berühmt werden? Ich meine, deine Bilder verkaufen. Ich meine, das sind drei große Intentionen. Vielleicht hängen die auch alle miteinander zusammen. Aber das sind Fragen, die bei mir aufgetaucht sind.
Ja, also alle drei Fragen spielen eine große Rolle. Also ich möchte Menschen glücklich machen. Erstmal, dass sie auch was finden, was sie glücklich macht. Ja. Natürlich möchte ich auch, berühmt, weiß ich nicht, ob ich berühmt werden. Aber ich möchte schon damit was reichen, weil ich ja meine Stiftung habe. Und ich habe mir überlegt, also immer wenn ich ein Bild verkaufe, dann gehen immer 20% auch auf meine Stiftung, um dass ich dann Menschen, die blind sind oder taubblind oder so sind, dass ich sie halt unterstützen kann, dass ich ihnen was vielleicht dazugeben kann, wenn sie vielleicht ein Hilfsmittel brauchen oder vielleicht auch ein Künstler sind oder Künstlerin sind, dass ich da ein bisschen was dazu beitragen kann. Oder wie ich jetzt auch, ich habe schon der Blindenschule Geld gegeben, dass sie Bücher kaufen kann, Blindschriftbücher, weil Bildung ist mir auch ganz doll wichtig. Und habe auch einen Verein, der in Westdeutschland sitzt, ein Blindenverein, der braucht ein Auto, was eben auch für alle Menschen zugänglich ist. Und dann habe ich da Geld zu beigesteuert. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich Bilder verkaufe, auch mit meinen Fotografien. Wenn ich da was verkaufe, dann geht immer alles 20% eben an die Stiftung, weil sonst kriege ich ja nicht so viel Geld ran. Ich bin ja noch eine ganz kleine Stiftung und bin auch keine so große, werde auch nie eine große sein, weil das ist ja so angelegt, dass es einfach nur eine ganz kleine Stiftung ist. Aber mein Wunsch war natürlich, Menschen zu unterstützen, weil als ich selbst angefangen habe zu malen, habe ich auch Stiftungen angeschrieben, ob die mich unterstützen, auch mit Ausstellungen und dies und das. Und dann haben die immer gesagt, nein, das geht nur, wenn sie eine Gruppe sind und niemals, wenn sie alleine sind. Und das hat mich irgendwie gestört, weil eigentlich brauchen ja manchmal auch Künstler, wenn sie alleine sind, Unterstützung und nicht, wenn sie eine große Gruppe sind.
Ja. Also deine Stiftung unterstützt einzelne behinderte Künstler dabei, sich auszustellen?
Ja, das könnte ich machen. Das ist auch gebunden. Ich meine, ich kann nur, die Statuten steht ja bei mir auf der Stiftung, wem ich unterstützen kann, weil ich kann auch nicht einfach so unterstützen, wie ich will. Also derjenige muss schon irgendwo auch vielleicht einen Verein angehören oder weiß ich was oder muss auch irgendwo was erfüllen. Also ich kann nicht einfach so unterstützen, wie ich will. Das geht nicht. Also das können Stiftungen ja nie.
Du warst eigentlich jetzt die ganze Zeit bei allen Wochenenden dabei und es ist Find Your Voice hat jetzt schon dreimal stattgefunden. Und im letzten Wochenende haben wir über Storytelling zum Beispiel gesprochen. Ja. Was ist das Wichtigste, was du bis jetzt gelernt hast?
Also ich habe festgestellt, dass man wirklich ein gutes Konzept haben sollte, bevor man irgendwie was aufnimmt, damit es nicht so stockend vielleicht vorangeht und dass man nicht so viel M's und A und so weiter reinbringt. Und es ist vielleicht auch gut, weil man dadurch auch nicht den Faden verliert, wenn man sich vorher überlegt, was man auch sagen will und wie man das sagen will.
Was würdest du in deinen ersten Podcast gerne reinlegen wollen? Oder gibt es da schon so eine Art von Spur oder ein erster Gedanke? Auf alle Fälle müsste ja blau drin sein, denke ich.
Blau und rot. Ja. Ja, rot ist meine Lieblingsfarbe. Blau ist eigentlich die Farbe, die schon ganz schön präsent ist in meinem Kopf, weil eben blau wirklich mich an schönes Wetter erinnert. Und ich bin früher viel verreist mit meinen Eltern. Und wir sind immer auch mit dem Zelt und so weiter unterwegs gewesen und dann immer im Süden. Und dann war immer natürlich der blaue Himmel und das Meer, was man da so rauschen hat hören können und sehen können. Und das war natürlich schön und wunderbar. Und deswegen ist das Blau so präsent in meinem Wort, in meinem Kopf.
Okay, dann würde ich dir jetzt als Marketing-Experte sagen, also auf alle Fälle müsste dein erster Podcast Blau heißen oder irgendwas mit Blau.
Eigentlich möchte ich auch erreichen, dass Menschen, egal welcher Mensch es einfach ist, sein Leben einfach erweitert. Also nicht denkt, dass es einfach aufhört, wenn ich jetzt blind bin oder wenn ich keine Idee habe, in meinem Leben was zu machen. Eigentlich gibt es so viel zu machen, also gibt es ja eigentlich gar keine Grenzen. Und das möchte ich eigentlich damit bewirken, dass Menschen einfach sagen, ach, ich habe doch Lust dazu und ich werde es einfach mal probieren. Und wenn es mir wirklich keinen Spaß bereitet, dann lasse ich es einfach, weil jeder Mensch hat ja das Recht, das auszuprobieren, wo er zu Lust hat. Und dann soll er das einfach machen. Und wenn er dann merkt, aha, das ist nicht so, ja, dann ist das einfach. Aber er hat die Möglichkeit. Und umso mehr man ihn verschiedene Menschen erlebt, die unterschiedliche Ma Sachen anbieten und auch machen, umso mehr kann ich ja meinen Horizont erweitern und einfach auch sehen, aha, das geht auch.
Das ist ein tolles Schlusswort, finde ich, und ein toller Appell an alle Leute da draußen. Ihr bekommt es natürlich total schnell zu hören, sobald Siljas Podcast draußen ist, dann wird hier groß gefeiert. Und ja, ich meine, Silja, du hast uns natürlich total überzeugt, Andreas und mich. Ich bin total gespannt auf einen deiner Workshops und auf deinen Podcast und würde sagen, Andreas, du hast das Schlusswort.
Ja, danke Lavinia und nochmal herzlichen Dank an Silja. Silja, danke für die Einführung in Kunst oder wie Kunst entstehen kann, auch wenn man nichts sehen kann und welche Farben und Intensität entsteht. Das ist mir so ein bisschen nahe gegangen, auch über die Hände. Also ein Stück weit auch mit den Händen sehen und Farben sehen, innere Bilder bekommen, den Strand oder den Himmel im Süden wahrnehmen und Erinnerungen aufnehmen, die einen wirklich lebendig werden lassen. Und dann hast du natürlich auch die Intention noch da, die Ermächtigung, Ermutigung von anderen, das weiterzutragen. Das finde ich also wirklich eine edle Form des Engagements, des gesellschaftlichen Engagements. Und deshalb mein Respekt. Ich danke dir herzlich, auch Lavinia, für die fantastische Moderation. Und ich sage unseren Zuhörerinnen, ZuhörerInnen, dass wir jetzt Silja loslassen und ihr viel Erfolg wünschen bei ihrem ersten Podcast und bei der Idee, Kunst auf ihre Art den Menschen, Blinden, Sehbehinderten oder auch den sogenannten Normalsehenden nahezubringen. Ja, wir sagen Tschüss, Find Your Voice, Podcasting endet hier und wir melden uns zeitnah wieder bei Ihnen.
Find your voice.